und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Verkackt, was jetzt? Ich sitze hier heute mit Katja Stein, mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir, und zwar bei ihr zu Hause. Hallo Katja.
Hallo Gentiana.
Ich möchte kurz den Zuhörer mal schildern, wie wir hier sitzen. Wir sitzen nämlich auf deiner Couch an einem regnerischen Tag vor einem Kaminfeuer über YouTube. Läuft quasi im Fernseher, der Kaminfeuer. Und total gemütlich, und ich bin echt dankbar, dass ich heute hier sein darf und in so einem schönen Ambiente für so ein, ja, so eine Story. Das wird so einige da draußen erreichen. Mich hat es total inspiriert, auch einfach deine Art und wie du mit der ganzen Situation umgegangen bist. Und deswegen steigen wir auch direkt ein. Erzähl doch mal was.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, genau, um neu auf diesen, erstmal auf diesen Tag jetzt zu kommen. Also wir genießen den ja eigentlich schon den ganzen Tag. Schön Frühstück gestartet. Und so sollte es eigentlich im Leben immer sein, dass man wirklich, dass jeder Tag zählt. Und ja, und manchmal passieren halt eben einfach, oder müssen sollte man ja eigentlich nie sagen, aber letztendlich ist es so passiert, hat man tiefe Einschnitte im Leben, wo einem das dann doch nochmal viel bewusster wird, obwohl man vielleicht auch es immer irgendwie weiß oder auch damals wusste, ja, dass man jeden Tag gestalten soll und jeden Tag glücklich sein soll. Und ja, und nichtsdestotrotz verläuft das Leben anders, als man manchmal denkt. Und das ist letztendlich bei mir ja passiert. Und was ich, ja, mit 20 auch nie gedacht hätte, weil ich glaube, ich war immer eine Frohnatur und auch immer bin ziemlich stark, ja, ich sag mal, ausgestattet worden an relativ Erziehung auch und das Leben selbst zu gestalten oder eigen die Wege selbst zu gehen. Und nichtsdestotrotz gab es Anteile in mir, die, sage ich mal, auch zurückblickend einfach dazu geführt haben, ja, dass mein Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Und ich glaube, jetzt habe ich so viele Meisen drei geredet, dass ich da jetzt mal langsam einsteigen sollte. Okay, also. Ja, was ist passiert? Also der tiefste Einschnitt in meinem Leben war meine Brustkrebserkrankung. Das ist jetzt 5 Jahre her. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich auch heute, sag ich mal, oder zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich auch so eine Podcast-Folge drehen kann, aber dank dir, Gentiana, die einen natürlich auch ein Stück weit dazu ermutigt hat und ich ja auch merke, dass es mir gut tut, mit Menschen mich darüber zu unterhalten, die auch ein wirkliches Interesse daran haben, weil nach wie vor ist es ja in unserer Gesellschaft so, dass Krankheit oft immer noch, stelle ich auch manchmal immer noch fest, wenn man das dann doch mal so im Gespräch erzählt, dass auf einmal doch so eine gewisse Ablehnung kommt, ja. Und Menschen oder die Menschen sich nicht gerne damit auseinandersetzen wollen, mit diesen Themen letztendlich, ne? Um zurückzukommen, weil es geht ja darum, wie ist es dazu gekommen, dass ich so krank geworden bin, weil das war letztendlich nicht nur ein ungesunder vielleicht Lebenswandel, weil das ist Brustkrebs nicht nur, gerade in der Form, wie ich den hatte. Denn ich habe tatsächlich jetzt im Nachhinein und zurückblickend ganz klar feststellen können, dass es eine ganz arg mit einem seelischen Zustand zusammenhängt. Und da würde ich vielleicht einfach mal drauf gucken, wie es zu diesem seelischen Ungleichgewicht eigentlich gekommen ist.
Ja, das ist ja auch der Punkt, warum ich dich eingeladen habe oder dich gebeten habe oder dich gezwungen habe, die Podcast-Folge mit mir zu drehen. Weil ich auch der Überzeugung bin, dass ganz, ganz viele Krebskrankheiten oder viele Krebsarten eine seelische Krankheit sind. Deswegen danke nochmal, dass du ja so offen und ehrlich mit mir darüber auch geredet hast. Das ist nicht selbstverständlich und deswegen habe ich gespürt, dass deine Stärke und dass deine Geschichte Positives in den, ja, in den Zuhörer auch bewegen könnte. Und ja, erzähl.
Ja, sehr gern. bin ja Mutter einer 24-jährigen Tochter. Ich werde jetzt auch demnächst Oma.
Eine wunderschöne Tochter.
Und wie man sieht, ne, ja, das Leben geht immer weiter. Es lohnt sich immer weiter zu machen. Und ich habe da auch noch ganz, ganz viel Lust, das Leben zu leben und darf überhaupt nichts verpassen. Und ich war quasi eine kurze Zeit alleinerziehend und habe dann einen Mann kennengelernt, der für mich, ich sag mal, einen starken Einfluss auf mich genommen hat. Mhm. Am Anfang in positiver Hinsicht, dass er eben halt mir wirklich das Gefühl von ganz viel Fürsorge, Stärke gegeben hat. Und ich war ja dem Grunde nach schon immer ein sehr selbstbestimmter Mensch gewesen und habe gedacht, ich rock das Leben und ich gehe meinen Weg. Und nichtsdestotrotz irgendwie hat man immer gedacht, ja, aber so mal jemand, der, wo man sich fallen lassen kann und so, das wäre schon irgendwie auch toll. Und dieser Mann kam in mein Leben, 13 Jahre älter, und hat das genau ausgestrahlt. Ja? Und vielleicht war es ja auch nur eine Phase gerade in meinem Leben, wo ich das so gefühlt habe, ja, dass ich gedacht habe, ich brauche sowas. Mhm. Ja? Und deswegen bin ich da auch nicht böse mit mir oder mit ihm oder wie auch immer oder so, weil das ist ja meine Geschichte oder das ist halt so passiert im Leben halt. Ja. Ne? Und auf alle Fälle, ja, war diese Phase aber natürlich, war dann nur sehr kurz gewesen, weil dieser Mann selbst eben halt tatsächlich selber ganz, ganz viele Probleme hatte, was ich dann natürlich auch erst für mich später mitbekommen oder dann gefühlt habe. Und er war selbstständig und ich hatte ja natürlich schon meine leitende Stellung in der Krankenkasse auch und hatte ja das Kind. Wir hatten ein Haus, ein Grundstück. Also ich war wirklich permanent nur mit Arbeit beschäftigt, ja. Und und meine Arbeitspakete wurden immer größer, die letztendlich, ich sag mal, ein Stück weit durch ihn auch ausgelöst wurden, auch durch seine Selbstständigkeit. Und ich einfach auch das Gefühl hatte oder nicht den Mut und die Kraft letztendlich, mich dem zu entziehen oder auch zu sagen, stopp, er war nicht jemand, mit dem man reden konnte. Es kam auch Alkohol ins Spiel, das war ihm auch keine gute Kombi. Und letztendlich war ich immer am Ende eines Tages so kraftlos, dass ich auch gar keine Kraft hatte mehr, mit ihm zu reden oder da irgendwas zu verändern. Auf alle Fälle von Liebe war letztendlich ja schon lange keine Rede mehr. Also schon nach kurzer Zeit, also es ging nur um Arbeiten und irgendwie Überleben, keine Ahnung. Also es war so, ja, schwierig halt. Mhm. Ne? Ich habe ihn auch alsbald dann wirklich innerlich total abgelehnt, und aber eine Form von, ja, dass man sich halt trennt, da war keine Kraft für da, kein Mut da, keine Kraft.
Würdest du sagen, dass du ein Stück abhängig von ihm warst?
Ja.
Hat er das in dir ausgelöst? Mhm. Oder?
Ich glaube ganz einfach, so auch im Nachhinein, da war so eine Co-Abhängigkeit irgendwie. Also sagen wir es mal so, ich hatte das Problem oder das Problem dienen, um geliebt zu werden. Das ist natürlich auch, und das war ja so der Punkt, oder das ist ja der Punkt, wo ich heute sagen kann, das ist eine seelische Erkrankung, weil mir war sofort klar, als die Diagnose Brustkrebs kam, dass das was mit meinen 13 Jahren Beziehung zu diesem Partner zusammenhängt. Mhm. Ja, weil ich wirklich seelisch am Ende war, als ich aus dieser Beziehung gegangen bin. Und ich bin ja nicht wirklich gegangen, ich bin ja tatsächlich geflüchtet, weil es gab ja auch kein Reden darüber. Ja? Also wir haben, keine Ahnung, wir haben nur gelebt irgendwie und nur mit Arbeit und auch mit unschönen Worten und also nichts Schönes. Mhm. Ne? Ich will das auch gar nicht weiter ausführen an der Stelle, glaube ich. Das ist auch nicht mehr wichtig, sondern es geht einfach darum, dass ich meine Selbstbestimmung aus den Händen gegeben habe in dieser Partnerschaft.
Würdest du jetzt sagen, dass die Krankheit oder dass es notwendig war, das so durchzumachen, um quasi einen Lebensabschnitt damit zu beenden?
In meinem Fall war das so. Also ich sag mal, ich bin ja froh, dass ich gesund bin. Und gut, schöner ist, wenn man sich, sage ich mal, selbstbestimmt aus so einer Beziehung lösen kann, ohne so krank werden zu müssen. Ja, das ist natürlich der beste Fall.
Ja.
Deswegen kann man auch immer nur wieder sagen, sobald man das Gefühl hat, man ist da oder man ist in Beziehung, wo wirklich sich das nicht mehr wirklich gut anfühlt und man nicht miteinander reden kann. Das war ja in unserem Fall so. Das war ja auch das Problem, dass wir halt einfach, ich mit ihm nicht und er konnte nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann sollte man gehen. Dann sollte man tatsächlich gehen, ne? Und nicht darauf, sage ich mal, irgendwie warten. Ich habe ja immer irgendwie die Hoffnung gehabt, es wird noch, weil er so unzufrieden war mit seinem Leben und ich habe mich verantwortlich gefühlt und, ne, und dann dieses Thema dienen, um geliebt zu werden und so weiter und so fort. Ja, das war so, ich sag mal, ein Stück weit meine Gutmütigkeit von ihm auch ausgenutzt, ne? Das waren so Kombis. Ja.
Was würdest du sagen, dass die Krankheit dir jetzt gezeigt hat? Oder was ist so deine wichtigste Erkenntnis daraus?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist eine wichtige Frage. Und Krankheiten sagen einem immer was, egal welche Krankheit man hat. Ja, Krankheiten haben oft irgendwas ja auch mit dem seelischen Zustand immer zu tun irgendwo, ja. Sagen wir es nochmal so, als die Diagnose Brustkrebs kam, habe ich ja sofort gewusst, das hängt mit deinem Leben zusammen. Und da ist ganz viel schief gelaufen. Und das Erste, was du tun musst, du brauchst jetzt erstmal einen Psychologen.
Stark, ja. Ja.
Da ist so viel schiefgelaufen. Warum ist das schiefgelaufen? Warum habe ich denn so gelebt 13 Jahre lang? Warum? Das waren ja auch bei mir Fragezeichen. Und mir war ja sofort klar, ja, so, super, Katja, jetzt hast du den Salat. Bin dann tatsächlich neben all den Chemotherapien und Strahlentherapien und OPs, die man dann hat, bin ich direkt auch zu einer Heilpraktikerin für Psychosomatik und habe schon mal so im ersten Step erstmal diese 13 Jahre für mich aufgearbeitet. Wir haben mal geschaut, wir haben drauf geschaut, was ist es, wo kommt es her. Wir Menschen bestehen ja aus Glaubenssätzen, aus Erziehung, aus Erfahrung, aus so vielen Dingen und ich hatte ja nie Zeit gehabt in den Jahren davor, mich um mich zu kümmern oder so, ne? So, oder das habe ich nie gemacht. Und ja, und jetzt war ja die Zeit da. Jetzt war ja, ne, mit der Erkrankung hatte ich ja jetzt die Zeit dann, ne, mich mit mir zu beschäftigen. Und ja, aber es ist natürlich auch hochspannend. Es ist ein ganz, ganz langer Weg gewesen. Und das hat diese eine Zeit mit der Heilpraktikerin noch lange nicht gereicht. Ich habe gedacht, dass es reichen würde und man wird ja auch tatsächlich, man hat während diesen, ich sage jetzt mal, onkologischen Behandlungen auch Psycho-Onkologen an seiner Seite, die aber auch nur viele Patienten eben betreuen und wo ich einfach glaube oder heute mittlerweile weiß, dass das nicht ausreicht. Also ich habe auch mal dann damals noch mal einen Bericht gelesen, einen Zeitungsbericht, das Stiefkind der Onkologie und das ist die Psychologie. Ich glaube auch einfach, dass unser Gesundheitssystem da an der Stelle unbedingt noch mehr machen muss bei diesen Erkrankungen, sage ich mal, gerade bei den Patienten, wo die Prognosen eigentlich gut sind, ja, da den Menschen noch weitere Unterstützung gibt. Ne? Weil das ist so im Nachhinein, wie gesagt, es ist jetzt 4 Jahre her und ich habe noch viel mehr machen müssen. Ich erzähle auch gleich noch, warum. um, sage ich mal, einfach ein freies, glückliches, selbstbestimmtes Leben wieder leben zu können, ne? Und wo diese Krankheit einfach auch wirklich nicht mehr präsent ist, ne? Ja. Also wo ich wirklich echtes Leben genießen kann. Genau. Also wie gesagt, das war so dann der meine erste Begegnung mit einer intensiven psychologischen Begleitung in der während dieser Zeit. Und wir haben viele Themen besprechen können, aufarbeiten können und das war gut. Dann hat man ja noch Reha auch noch, da hat man auch noch mal ein Stück weit psychologische Betreuung. Da geht es dann auch wieder so um so Themen, ja, du gehst irgendwann wieder zurück in die Außenwelt. Ja, ich war ja 1,5 Jahre dann auch zu Hause gewesen und habe auch gesagt, okay, ich gebe meinem Körper jetzt diese Ruhe und er braucht diese Ruhe, weil ich habe ja dieses Leben gelebt mit 13 Jahren. Ich habe ja gewusst, ich habe nur gearbeitet, ich habe wenig geschlafen und ich muss meinem Körper jetzt einfach diese Ruhe auch geben und diese Zeit. Und es gibt ja viele, die sicherlich eher anfangen zu arbeiten, aber ich habe für mich gedacht, nein, das ging auch noch nicht. Ja? Mhm. Hinzu kommt ja dann auch, dass ich noch mit dem Fatigue-Syndrom zu tun hatte in der Zeit. Also so ein Fatigue-Syndrom ist ein Erschöpfungssyndrom von der Erkrankung oder durch die Therapien.
Okay.
Mhm. Das ging dann erst mit der Strahlentherapie los. Also du wirst ja da auch noch mal geschwächt während der Zeit der Erkrankung. Das kommt ja auch noch mit hinzu. Und eigentlich bist du ja mit dir selbst als Mensch auch im Ungleichgewicht.
Ja.
Also das ist schon... Aber diese Erkenntnis, so wie ich das heute sage, habe ich damals... Kannst du auch nicht denken. Ich sage immer, ich habe Chemodemenz. Ne? Also ich habe ganz viel überhaupt nicht denken können, teilweise manchmal. Ne? Und ja, und so ging es halt, so war das dann eben, dass ich, ja, dann nach diesen 1,5 Jahren und dem, was ich bis dato gemacht hatte, dann wieder angefangen habe zu arbeiten. Ich bin dann nach Koblenz umgezogen, also ich hatte ja noch in der Zeit am Bodensee gelebt oder in der Nähe vom Bodensee und hatte dann, wie gesagt, mein Job, den ich hier als Trainerin starten sollte, dann auch angefangen. Und in Koblenz und war dann auch einfach mal, hab dann mal losgelegt und da gingen die nächsten Probleme los.
Genau, und hier möchte ich kurz einhaken. Und zwar, ich glaube, viele Menschen, die an einer Krebskrankheit erkrankt sind und dann wieder im Berufsleben einsteigen oder egal aus welchen Gründen auch immer, eine Zeit lang weg sind und gerade noch psychisch nicht stabil sind, ganz, ganz viele Ängste haben, was die Außenwelt betrifft. Ging es dir ähnlich?
Ängste. Ängste natürlich dahingehend, du warst 1,5 Jahre nicht mit Arbeit beschäftigt. Ich hatte ein völlig neues Umfeld mit neuen Kollegen. Also ich habe mich ja eigentlich einem Thema ausgesetzt, was ja völlig crazy war zu der Zeit. Wo ich auch da wieder zurückblickend sagen muss, aber es hat auch seinen Grund gehabt wahrscheinlich, warum es dazu gehört hat, dass ich das genauso tun musste.
Ja.
Um nochmal hier festzustellen, dass ich noch nicht durch war mit meinen Themen, mit meinen persönlichen Themen.
Ja.
Denn die kamen jetzt an der Stelle ganz deutlich nochmal hoch und ich musste mich tatsächlich nochmal in weitere psychologische Betreuung begeben. Mhm. Denn jetzt auf einmal, also ich hatte ja nicht den Arbeitgeber gewechselt, ne? Also ich hatte nur den Arbeitsort gewechselt, ja. Aber ich kam wieder mit Menschen zusammen. Mhm. Ja, ich hatte ja jetzt in den 1,5 Jahren, ne, dem Grunde nach mit Menschen zu tun, die so wie ich auch krank waren oder wie auch immer, da war ja mein Umfeld auch jetzt nicht so. Genau. Und und damit hatte ich auf einmal ganz, ganz viele Probleme auf Arbeit. Mhm. Ja, zwischenmenschlicher Art. Die Menschen, denen ich dort begegnet bin, die haben mich sicherlich ganz normal angesehen oder die haben hatten ganz viel Rücksicht genommen und ganz viel Verständnis und für meine Situation und so. Aber ich habe die Menschen, ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, jeder will mir irgendwie was Böses. Und daran war nicht das Umfeld schuld, das hatte wieder was mit mir zu tun. Und ich habe gedacht, warum kommst du nicht klar? Warum kommst du mit deiner Umwelt nicht klar? Ja? Und dann bin ich, und das ist das ist dann das Gute, also man hat nochmal, nachdem man wieder auch eingestiegen ist ins Arbeitsleben, nochmal einen Anspruch auf eine Reha. Und ich kann auch da immer nur wieder jedem dazu raten, diese Dinge so mitzunehmen, wie sie einem auch angeboten werden oder wie man sie empfohlen bekommt. Weil das ist ja auch ein Stück weit, weiter geht's im Leben. Ja. Weil da hatte ich ein besonderes Erlebnis dann auf dem Hinweg dort, weil das ist für mich aus meiner Sicht eben halt wichtig, das zu erzählen. Ja. Als ich dort mich fuhr mit dem Zug, ich hatte einen Reha-Platz auf Usedom und die Zugfahrt dorthin war um die 8 Stunden oder so, keine Ahnung. Ich saß da mit meinen Nordic Walking-Stöckern und in Münster stiegen 3 Best-Ager-Ladies ein in den Zug. Und man sah schon, die hatten so Wanderkluft an und waren gut drauf und hast gesehen, die lieben das Leben und da geht ganz viel ab und packten ihre Tupperdöschen aus. Und die Tupperdöschen wurden mir dann rübergereicht. Und die Dame, die neben mir saß, fing dann an und sagte, ach, wie wollen wir wandern gehen und so. Und ach nee, sage ich so und so. Ich fahre zur Reha und das sind Nordic Walking Stöcker. Und ach ja, sagt sie. Und hab dann auch so erzählt, ich bin ja immer sehr offen auch umgegangen mit meiner Erkrankung, hab dann schon auch immer erzählt, egal ob die Menschen so oder so reagiert haben, aber ich habe das schon auch erwähnt und habe nie so nicht irgendwie ein Geheimnis davon gemacht. Ne? So. Ja, dann sagt sie, ach Mensch, und ja, und sie wandert auch gerne und so. Und geht auch pilgern. Ach, sag ich, das ist ja interessant, das finde ich ja toll. Und so, ne? Ich sag, das werde ich auch machen, wenn ich später mal in Rente bin. Guckt sie mich an und sagt zu mir, wie jetzt? Da brauchen sie nicht warten, bis sie in Rente sind. Das können sie jetzt schon machen. Ja, wie jetzt? Ja, sagt sie. Und dann fing sie da an zu erzählen und mit einer Begeisterung. Und auf dieser Zugfahrt steckte die mich so dermaßen an und erzählte mir eben halt von diesem Pilgerweg in Portugal. Ja, von Porto nach Santiago. Das ist eine super Einsteigerroute und das kann jeder und toll und super. Okay. Die Dame stieg in Hamburg aus, die 3 Ladies. Und ich hatte Zeit von Hamburg bis nach Usedom. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Und ich dachte nur, und das machst du im nächsten Jahr auch. Und das machst du im nächsten Jahr auch. 2007.
Okay. Doch nicht bis zur Rente gewartet.
Und dann habe ich mir gesagt, okay, das sind die Dinge, die das Leben spielt. Und genau das ist das, was passieren muss, dass dein Leben auch weitergeht. Mhm. Weiter mit den offenen Augen, mit den offenen Ohren, mit all dem, was dich umgibt, zu kooperieren, zu reden, zu sprechen und zu gucken. Und und habe das dann tatsächlich umgesetzt, ne? Mhm. Und war dann tatsächlich pilgern gewesen und auf dieser Pilgerreise ist so viel passiert. Es gab so viel Magic Moments, es war so viel Selbstfindung auch nochmal und das passte dann auch nochmal in diese Zeit rein. Wir waren jetzt gerade bei dem Thema, ich hatte es so schwer, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, hatte viele Probleme mit den Menschen klarzukommen. Und wie gesagt, bin dann zur Psycho-Onkologie gegangen, hatte nochmal diese Reha da auf Usedom und dann auch nochmal diese Entscheidung, auf diese Pilgerreise zu gehen. Und um mich weiterhin mit mir selbst zu beschäftigen. Und 4 Jahre später, also jetzt, habe ich viele Erkenntnisse über mich selbst gewonnen. habe feststellen können, dass ich ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl hatte. Hm. Ja, dass ich da immer auch noch ein Thema habe, wo ich einfach auch immer noch wieder hingucke und hingucken muss auch. Und aber was gut ist, was ich, worüber ich sehr dankbar bin mit all dem, was ich jetzt gemacht habe oder auch erlebt habe oder dich, ne? Das ist ja für mich, was auch das jetzt hier, was so ein besonderes Highlight auch für mich, ne? Das hätte ich mich nie getraut. Ja. Ja, und ja, ich kann eigentlich immer nur wieder sagen, zurückblickend, Krankheiten, die man bekommt, haben in der Regel wirklich in erster Linie mit einem selbst zu tun. Mhm. Und was es ist, woher es kommt oder warum es passiert, kann man herausfinden. Ja. Ja. Tatsächlich kann man das herausfinden. Wie gesagt, die Erkenntnisse 4 Jahre später und Step by Step und auch eben auch wenn man immer wieder mal zurückgeworfen wurde, immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen und immer wieder gucken, ja, dass man mit Menschen im Kontakt bleibt. Ich finde das ganz wichtig.
Ja. Ne? Ich habe noch eine Frage, noch mal kurz zurück, weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Leute, die nach so einer langen Zeit wieder einsteigen im Berufsleben. Hattest du Angst, Leute zu enttäuschen?
Das ist ja grundsätzlich ein Muster von mir gewesen. Ne? Ich bin ja konditioniert worden, immer auf Leistung, ja, auf Leistung, immer konditioniert, auf Erfolg. Ne? Das sind ja so meine Muster, die ich schon mitbringe aus der Kindheit heraus, die auch noch immer noch nach wie vor stark in mir sind. Ja. Deswegen, das war ja auch ein Problem, warum ich mich aus dieser langjährigen Beziehung nicht trennen konnte. Ne? Ja. Da hätte ich ja enttäuschen müssen.
Ja. Ne? Hast du jetzt für dich erkannt, wie du aus so einem Glaubenssatz oder so Situationen rauskommst? Gehst du jetzt besser damit um?
Ich übe immer noch. Also ich kann es noch nicht vielleicht in Gänze, aber ich weiß auch nicht, ob man alles perfekt machen muss im Leben.
Nee, das nicht. Also, ob du für dich halt...
Ja, also ich habe...
zu dem Punkt gekommen bist, dass du halt sagst, okay, jetzt erkenne ich zumindest mal so eine Situation.
Ja.
Und mach das nicht mehr unterbewusst, sondern erkenne es und habe immer noch die Möglichkeit, so oder so zu reagieren.
Ja, ja. Mhm. Also manchmal kommt sicherlich auch so ein Automatismus nochmal durch, ne? Aber dadurch, dass ich jetzt auch seit einer ganzen Weile meditiere und mich so mit auch Büchern beschäftige, die solche Themen eben halt beinhalten, hilft es Schritt für Schritt, sage ich mal, sich da ja halt einfach auch zu entwickeln oder sich zu verändern eben. Ne? Mhm. Und das Meditieren macht da schon viel aus, gerade in der Reflexion auch und so, ne, da drauf zu gucken, ne. Und es ist auch nicht schlimm, Fehler zu machen oder das auch mal wieder...
Ja.
Ich sage immer so grundsätzlich, was man im Herzen trägt oder wie man selbst, sage ich mal, auf Menschen zugeht oder mit Menschen umgeht, das ist erstmal allentscheidend. Und, und wenn man selber irgendwie was anderes erfährt, ne, dann ist das eben auch nicht schlimm. Dann kann man eben auch immer noch entscheiden, okay, wie kann ich damit jetzt besser umgehen oder wie gehe ich damit um? Also kann das anders akzeptieren, anders tolerieren und genau. Aber ich bin selbstbestimmter geworden und das ist gut. Ne? Dass ich halt einfach sagen kann, auch ich muss mich nicht mehr mit allem umgeben, was mir nicht gut tut.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau.
Und was würdest du, eine zweite Frage oder eine fünfte Frage, ich weiß gar nicht mehr, die wievielte Frage von mir jetzt kommt. Sorry. Was hast du in deinem, in deiner Zeit, wo du krank warst, was hast du von deinem Umfeld gebraucht? Beziehungsweise hast du es auch so bekommen? Weil ich glaube, ich stelle die Frage, weil einfach da draußen Menschen wahrscheinlich sind, die halt diesen Podcast hören und nicht selbst betroffen sind, aber vielleicht jemanden kennen oder in deren Umfeld ist, der gerade betroffen davon ist und wissen gar nicht, wie man damit umgehen soll. Mhm. Weil es als erstes denkt man, oh scheiße, warum musste demjenigen das passieren? Und irgendwo kommt ein Stück Mitleid raus oder was auch immer dieses Gefühl da ist. Kannst du es kurz beschreiben, was du als Betroffene dir vom Umfeld gewünscht hättest und wie es für dich am besten oder als Betroffene am besten wäre?
Gerne. Also ich habe natürlich in der Zeit bewusst auch die Frage, wenn man die gestellt bekommen hat, wie geht es dir, wirklich als negativ empfunden. Weil das ist, also für mich jetzt, also was heißt negativ? Negativ ist jetzt vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber ich kann dir sagen, was ich heute tue, wenn Menschen krank sind.
Ja, genau.
Also die mir nahestehen.
Ja.
Ja? Ich würde tatsächlich heute die Frage stellen, kann ich was für dich tun? Ja, weil ich glaube, wenn jemand krank ist, egal womit er krank ist, wie geht es dir, ist eine doofe Frage. Ist einfach eine Frage, wo ich dann für mich natürlich innerlich gedacht habe, wie soll es mir schon gehen?
Ja.
Ne?
Ja.
Ist einfach eine Frage, weiß ich nicht. Also ich fand sie nicht gut. Also so für mich jetzt halt, ne? Weil du willst, also ich wollte nie über die Krankheit reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich bin auch in der Zeit, als ich krank war, ich habe ganz viel gemacht, ich bin kaum Auto gefahren, ich bin zu Fuß einkaufen gegangen. Ich habe mir immer gesagt, komm, ich zeig's dir, Paulchen. Ne? Also ich habe ja meinen Krebs Paulchen genannt und habe auch immer gesagt, als die Therapien angefangen haben, so, die schicke ich jetzt auf Weltreise und du machst die Weltreise bis auf Nimmerwiedersehen und von mir aus bis zum Mond oder sonst wohin, aber zu mir kommst du nicht zurück. Ne? So. Und ich habe aber auch gewusst, das mit den Therapien, das wird nicht leicht und nicht einfach und so weiter. Ne? Und habe gesagt, Katja, du musst in Bewegung bleiben. Ne? Und bin ganz viel spazieren gegangen. Ich war immer in Bewegung. Bin Ski gelaufen. Ich war Schneeschuhwandern, war ja dann über den Winter auch und so. Ne? Und habe da wirklich geguckt, dass ich mein Leben so normal wie nur möglich auch gestalte. Und deswegen, für mich war es ein Problem, wenn die Leute Mitleid haben, weil das brauche ich nicht, das hilft mir auch nicht wirklich. Nein. Ja, das hilft mir nicht wirklich, gerade auch wenn man ja so wirklich weiß von der Erkenntnis her, ich bin ja selber schuld, warum ich jetzt in dieser Situation bin.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich muss das jetzt ausbaden und ich kann nicht die Erwartungen an andere haben, dass die mir da jetzt letztendlich helfen können. Ne?
Ja.
Und mein Weg wird es sein, da rauszukommen und so, ne? Und wenn mich jemand fragt, was kann ich für dich tun, dann kann ich darüber nachdenken.
Schön, ja.
Und kann sagen, das und das ist es. Ja, ich habe ja quasi auch sehr weit weg von meiner Familie gewohnt und meine Familie hat auch, so insbesondere meine Schwester, die waren alle so unendlich traurig und haben geweint und ich auch jetzt gerade gleich. gerade mal Luft holen. Gesagt, ja, komm zurück und da ist doch niemand, der dir helfen kann und du brauchst Unterstützung und so. Ne? Und ich war aber immer klar und habe gesagt, nein, ich bin jetzt noch kein Pflegefall und mein Leben muss und soll weitergehen und es beginnt jetzt mit der Erkrankung. Da geht's weiter. Und ich möchte nicht in eure mitleidigen Blicke gucken. Das ist nicht gut für mich. Und ich war im Endeffekt froh, also das war ja im Endeffekt schon wie eine Meditation oder eine Selbstfindungsphase.
Maria. Du bist so stark.
Ja. So war das.
Okay.
Wir müssen uns erstmal alle beruhigen. Atmen. Atmen.
Ja.
Genau, ja. Also das war so wo ich einfach von den Erwartungen her, ja, einfach Normalität und reden miteinander und Pläne schmieden, so halt einfach viel wichtiger als alles andere, ne? Was man einfach irgendwo das Gefühl hat, es geht weiter. Und das Spannende auch, also diese erste Heilpraktikerin für Psychosomatik, die hat auch direkt gesagt, vom Anfang an, die hat zu mir gesagt, Frau Stein, die Erkrankung ist nicht das Ende, das ist die Wende in ihrem Leben. Oh, wie schön. Und sie sollte recht haben, sie sollte recht haben.
Oh, wie schön.
Genau. Und das ist natürlich, wenn du die Diagnose bekommst, klar, also ich sage auch, die allerschlimmsten Tage waren die ersten 14 Tage, wo du halt, wo die ganzen Untersuchungen halt stattfinden, wo du nicht weißt, klar, der Krebs war hatte Metastasen oder hatte gestreut, aber wo du eben halt noch nicht weißt, also die brauchen ja erstmal die Ergebnisse, um herauszufinden, wie ist deine Prognose, und wenn dann deine Prognose ist, Frau Stein, wir können Sie wieder ganz gesund bekommen. Was willst, was gibt's Besseres?
Ja.
Ne? Und dann kann man, dann lohnt es sowieso. Es lohnt immer. Ne? Selbstheilungskräfte ist das A und O, das zu aktivieren. Und ja, genau.
Und eine letzte Frage. Was möchtest du den Zuhörern mitgeben aus deinem Leben, aus deinen Erkenntnissen?
Ja, ich denke, das hat man, glaube ich, schon ganz gut raushören können. Das Allerwichtigste aus meiner persönlichen Sicht ist einfach wirklich drauf zu gucken, was ist in mir, was die Krankheit ausgelöst hat. Und ich glaube einfach, dass eine gute psychologische Betreuung oder ein Coach oder mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, dass eine Krankheit einem einfach sagen soll, du pass auf, da ist was in dir, du kannst es verändern.
Ja.
Und du kannst dich nur dabei entwickeln.
Ja.
Ja. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ich weiß, oft haben Menschen Angst davor. Das hat ja auch was mit Ängsten zu tun, wenn man sich auf einmal mit sich selber auseinandersetzen muss. Oder so, oder ja, kann ja auch mal was hochkommen, was einem vielleicht nicht so, ne? Also ich, wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht, wie es rübergekommen ist, aber ich habe so viel geweint in der Zeit. Ich habe so viel Selbstzweifel gehabt. Ich habe wirklich auch, als ich hierher gezogen war, wirklich oft gedacht, was soll ich hier noch auf dieser Welt? Also ich habe auch wirklich Themen gehabt, wo ich das beenden wollte mit dem Leben, ja. Aber wo ich immer wieder sagen muss, ich habe immer wieder irgendwie gesagt, nee, du musst mit professionellen Menschen darüber reden. Und das ist das, was mir wirklich in erster Linie oder was das Allerwichtigste war, um wieder oder weiter Fuß zu fassen. Nicht wieder, sondern weiter Fuß zu fassen. Ja, also man ist ja trotzdem jemand. Man ist ja trotzdem auch ein Mensch, der schon aus Erfahrungen und auch aus guten Erfahrungen besteht. Ne? Da ist ja nicht nur Schlechtes. Und, aber man kann sich eben immer wieder weiterentwickeln, egal wie alt man wird. Und wir machen eben in unserem Leben nicht nur gute Erfahrungen. Die schlechten gehören da auch zu. Man muss halt einfach nur aufpassen, dass man einfach guckt, dass man das nicht zu lange in dem Rucksack, in dem gedanklichen Rucksack hinten drauf lässt und dann sagt, okay, das muss da wieder raus aus diesem Rucksack, ja, ne, damit das durchs Leben gehen leichter wird. Und das, finde ich, ist auch so das Wichtigste. Man, dem Grunde nach ist es ja so interessant. Eigentlich sagt man ja, wenn man älter wird, wird man weiser.
Okay.
So, ne? Sollte ja eigentlich so sein, ne? Ja. Wir lesen, wir machen, wir tun dies und trotzdem holt uns das Leben ja oftmals immer irgendwie so ein Stück weit ein, ne? Und dann kommen die Krankheiten, so. Aber ist doch verrückt, warum, wenn wir eigentlich weise werden sollten, werden im Alter, warum kommen denn dann die Krankheiten oder warum passiert das dann? Ne? Da geht es, glaube ich, einfach ganz, ganz einfach darum, das loszulassen. Ja, schlechte Erfahrung. Also was sind schlechte Erfahrungen? Das kann ja auch zum Beispiel ein Unfall einer Freundin oder der Tod eines Nahestehenden. Oder so, und das sind ja alles auch Erfahrungen, die uns irgendwo ja ne, belasten irgendwo, klar, die wir da drin haben, wo man vielleicht auch mal mit jemandem drüber reden sollte oder so, um einfach immer wieder auch zu sagen, nee, es lohnt sich immer irgendwie weiter durchs Leben zu gehen, aber man muss auch Themen und bestimmte Sachen einfach loslassen können. Ne? Mhm. Und da haben rückblickend wirklich diese Sachen, die ich gemacht habe, mit den Psychologen wirklich geholfen. Mhm. Ne? Weil wenn ich diese Päckchen jetzt hinter mich herziehen würde, dann würde ich nicht so glücklich sein. Und ich bin wahnsinnig glücklich. Ich bin so ein glücklicher Mensch. Ja.
Das strahlst du auch. Das sieht man auch. Und wann war das? Freitag? Noch mehr, als du erfahren hast, dass du Oma wirst.
Ach ja.
Genau. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Katja, ganz, ganz lieben Dank. Die Tränen kullern schon.
Ja, sehr gerne.
Ich bin dir sehr, sehr dankbar und freue mich, dass du die Kraft und diese positive Einstellung auch jedem, den du triffst, mitgibst. Denn das tust du wirklich und das ist sehr inspirierend und ganz, ganz lieben Dank.
Ich danke dir.